Und zwar in der letzten Woche ging es ja darum, um so Schutzmechanismen, die natürlich oder die daran Angreifer hindern sollen, beispielsweise Informationen zu stehlen oder Informationen zu verändern oder überhaupt das System so zu verändern, dass es möglicherweise nicht mehr korrekt funktioniert. Und da gab es ja verschiedene Ebenen, die zum Teil auf Hardware bestanden, nämlich in dem Sinne, dass der Zugang zu der physischen Hardware eigentlich beschränkt wird, wie das beim LAZ gemacht wird, oder dass man entsprechende Mechanismen aus Hardware und Software realisiert, die den Zugang von außen limitieren. Wir hatten hier diese Schutzmatrix. Die Schutzmatrix konnte realisiert werden auf zwei unterschiedliche Weisen, nämlich einmal durch diese Access Control List, die einem Objekt zugeordnet ist, wo dann drin stehen im Grunde genommen die entsprechenden Prozesse oder Nutzer, die das Objekt verwenden wollen und die zugehörigen Rechte, die damit verbunden sind. Eine andere Implementierung waren ja diese Capabilities, das heißt, die beim entsprechenden Prozess oder Nutzer verbleiben und wo dann eingetragen ist, die Objekte und die Operationen, die damit verbunden sind. Was für beides notwendig ist, je nachdem, ob Sie Access Control Lists oder Capabilities als Capabilities die Schutzmatrix realisieren. Sie brauchen eine Authentifizierung, die Ihnen feststellt oder die mit Hilfe von Zusatzinformationen feststellt, ob das System oder der Nutzer genau derjenige Person oder das Software-System ist, das es vorgibt zu sein. Das eine, was man hat, was man relativ oder was man bei den meisten auch das Ganze kennen und auch so bei jedem System entsprechend nutzen. Sie können natürlich das Ganze über Fingerabdruck machen, über die Augen Ihres. Aber was typischerweise am häufigsten zu finden ist, ist hier dieser Login-Name und das zugehörige Passwort. Jetzt könnte man natürlich hergehen und Login-Name und Passwort in einer Datei speichern und versuchen, diese Passwortdatei so sicher abzuschirmen, dass keiner Zugriff auf diese Datei bekommt. Aber typischerweise ist es natürlich schon so, mit Systemadministratorrechte kommen Sie an alles. Und wenn jemand fälschlicherweise die entsprechenden Rechte für Systemadministratorrechte bekommt, dann würde das heißen, dass er damit auch die entsprechenden Passwörter von den Personen lesen kann. Jetzt ging man einen etwas anderen Weg. Und zwar ist es so, dass Sie in einer Passwortdatei klar die User-ID haben, also den Login-Namen. Und Sie haben hier einen Streuwert und einen Hashcode. Der Streuwert, das ist etwas, zum Beispiel eine Zufallszahl oder Zeit, wann Login generiert wurde. Also das ist etwas, was man nicht so ohne weiteres generiert wurde. Das ist etwas, was nicht so leicht entsprechend nachzuvollziehen beziehungsweise entsprechend von außen nachzuvollziehen ist. Klar, wenn hier die Passwortdatei geknackt wird, dann hat man diese Information. Aber was man jetzt natürlich macht, man nimmt also hier dieses Passwort, kombiniert das mit dem Streuwert und dann lässt man hier eine Hash-Funktion drüber laufen. Und das kann also beispielsweise MD5 oder was ist das, Blowfish, Also je nachdem, was Sie hier so für ein Hash-Verfahren verwenden und generieren daraus einen Hashcode. Der Streuwert, der kann 48 Bit sein, der kann 128 Bit sein, zum Beispiel bei OpenBSD ist er 128 Bit, bei früheren Unix-Verfahren war das Ganze nur 48 Bit und daraus generieren Sie dann einen Hashcode, der kann entweder 192 Bit sein, je nachdem, was Sie für ein Verfahren haben. Jetzt bin ich draußen. Jetzt hat er mich rausgeschmissen. Das ist schlecht. Jetzt, okay. 192 Bit oder das Ganze kann auch 128 Bit sein, je nachdem, was Sie für ein Verfahren verwenden. Und die Überprüfung passiert dann genauso, nämlich im anderen Reihenfolge. Man hat hier die User-ID, liest daraus den Streuwert, dann verlangt man vom Benutzer das Passwort und dann führt man hier eine entsprechende Kombination wieder durch und dann versucht man hier natürlich zu vergleichen, ist das Hashcode, der eingetragen ist, identisch mit dem, den man hier generiert. Warum hat man hier eine langsame Hash-Funktion? Und zwar, das ist eine Maßnahme gegen automatische Attacken. Also hier Maßnahme gegen automatische Attacken. Und da gibt es natürlich Varianten davon. Das ist ähnlich wie beim Handy. Können Sie es dreimal probieren. Da müssen Sie 5 Stunden warten, bis dann das nächste Mal geht und so weiter. Also die gibt es entsprechende Varianten. Was man vermeiden will, dass Rechner, die dahinter stecken, so mal alle möglichen Kombinationen heute versuchen durchzuprobieren. Und klar, wenn Sie diese Passwortdatei haben, haben Sie Zugriff auf den Streuwert. Dagegen, wenn Sie die Passwortdatei nicht haben, dann müssen Sie natürlich versuchen herauszufinden, einerseits den Streuwert, andererseits das Passwort und versuchen daraus denselben Hashcode zu generieren. Und dementsprechend aufwendig kann das Ganze natürlich sein oder dementsprechend aufwendig ist das Ganze natürlich. Das eine, was man natürlich hier hat, dadurch, dass der Streuwert unterschiedlich ist, kann es sein, dass wir zwar ein Duplikat von einem Passwort haben, aber der generierte Hashcode ist unterschiedlich. Und man kann also aus dem Hashcode nicht rauslesen, dass das Passwort mehrmals verwendet wird. Und auf diese Weise, durch den unterschiedlichen Streuwert, kriegt man natürlich auch unterschiedliche Hashcodes. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn eine Person auf mehreren Systemen dasselbe Passwort benutzt, dann wird sicherlich auch, je nachdem welches Verfahren benutzt wird, habe ich einen 48-Bit-Streuwert, habe ich einen 64-Bit-Streuwert, je nachdem, oder 92 und habe dann entsprechend da unterschiedliche Hashcodes. Und das ist schon so, dass man hier natürlich eine recht gute Sicherheit hat. Und da nützt Ihnen nichts, wenn Sie eine Sys-Admin-Berechtigung haben. Sie können vielleicht möglicherweise auf das hier zugreifen. Aber Sie kommen dann immer noch nicht die Passwörter von den Personen. Der weitere Aspekt bezüglich Sicherheit ist der mobile Code. Und der wird, gerade wenn Sie dran denken, Sie haben ja hier Webseiten, können Sie Applets runterladen und die in Ihrer lokalen Browserumgebung ausführen. PostScript-Dateien. PostScript ist effektiv eine Programmiersprache, zwar gezielt dafür, das Layout zu generieren für die entsprechenden Dokumente, aber Sie können auch Berechnungen durchführen. Dann können Sie auch mobile Softwareagenten haben, die unter Umständen in Java oder einer ähnlichen Sprache geschrieben worden ist. Dann gibt es natürlich auch Flash-Animationen. Und Flash ist ja auch eine entsprechende Programmiersprache, die da dahinter steckt. Die Tendenz ist so, mit HTML5, dass die Begeisterung für Flash doch sehr stark heruntergegangen ist und die Tendenz an sich ist, dass Flash doch mehr oder weniger vom Markt irgendwann verschwindet und dass so Animationen und solche Sachen entsprechend auf andere Formate umgestellt werden, weil gerade, also was man schon die letzten Jahre hatte, dass natürlich Flash oder Flash-Dateien sehr angreifbar gegenüber Angriffen von außen waren und dementsprechend auch recht fehleranfällig für Viren etc. und Abgreifen von Informationen. Und Adobe hat zwar versucht, immer da nachzubessern, aber ich glaube, irgendwann hat sich so angefühlt, als wie wenn das so eine never-ending story ist. Das heißt, sie kommen einfach nicht aus dem angreifbaren Code raus. Und die Tendenz ist so, dass hier viele doch mehr oder weniger irgendwann umsteigen. Wie ich schon gesagt habe, birgt Risiken, weil Sie können natürlich hier bösartigen Programmcode haben, der sich hier drunter verbirgt. Und da gibt's halt so unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine, was Sie sehr häufig finden und was ja im Zusammenhang mit Java entwickelt worden ist, ist dieses Sandboxing. Das heißt, was Sie hier haben, Sie haben hier Ihren Adressraum und beschränken jetzt die Adressen, die gültig sind. Das beispielsweise, wenn Sie hier einen 32-Bit-Adressraum haben und Sie richten hier entsprechende Sandboxes ein, also das nehmen wir mal an 256, jeweils mit 16 Megabyte, dann bedeutet das, dass die oberen 8 Bits immer identisch sind für die Nutzung. Das heißt also hier, wenn man die Adressen hier anschaut und es passiert beispielsweise ein Zugriff auf eine Adresse, dann müssen die 8 oberen Bit identisch sein. Und wenn sie nicht identisch sind mit dem, was zur Sandbox gehört, dann haben sie einen Fehler. Oder dann würde das bedeuten, dass hier entsprechend die Ausführung dieses Befehls untersagt wird. Und üblicherweise haben Sie also hier zwei Sandboxes, nämlich eine Code-Sandbox und eine Daten-Sandbox. Code-Sandbox bedeutet, die Befehle oder beziehungsweise alles, was da drin steht, darf nicht modifiziert werden. Also hier zur Vermeidung von selbstmodifizierenden Code. Und das Zweite ist Folgendes, dass Sie natürlich jetzt halt beim Laden vom Applet schon mal überprüfen, ob er Befehle enthält, die also einen Sandbox verlassen verursachen. Was können das für Befehle sein? Das können natürlich Befehle sein wie ein Jump. Das können Befehle sein wie ein System Call. Das sind ja entsprechende Befehle, die irgendwo anders hinführen. Und Jump, klar, wenn Sie innerhalb der Sandbox rumspringen, ist es okay. Aber wenn Sie hier mit den 8-Bit, wenn sich die modifizieren, dann wissen Sie genau, Sie springen aus der Sandbox raus. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass Sie hier statische Ziele haben bei dem Jump. Das heißt, dass sie an einer ganz bestimmten Stelle hinspringen. Das können Sie natürlich zur Ladezeit überprüfen, ob hier die Adresse die Constraints verletzt oder nicht. Oder Sie müssen dynamische Sprungzelle zur Laufzeit überprüfen. Also hier dynamische Sprungziele werden zur Laufzeit überprüft. Und alles, was Sie versuchen, bereits statisch zu überprüfen, versucht man natürlich bereits entsprechend zum Ladezeitpunkt zu überprüfen. Gut, wenn hier die Sandbox-Grenzen verletzt werden, klar, beim Laden können Sie schon einen Teil feststellen, aber natürlich auch zur Laufzeit und wo dann das entsprechende Rückweis oder Zurückweisen natürlich stattfindet. Ein weiterer Punkt oder ein weiterer Ansatz, den man auch findet, ist mit der Interpretation. Das Ganze wird als Bytecode geladen und wird dann entsprechend von der JVM, von der Java Virtual Machine analysiert und jeder Systembefehl wird halt entsprechend abgefangen und untersucht. Das heißt, also da habe ich natürlich genau dasselbe auch, dass ich hergehen kann und mit Sandboxes arbeiten kann. Und dann geht es halt darum, woher ich das lade, ob ich das von meiner lokalen Festplatte her lade, dann wird der entsprechende Systembefehl ausgeführt. Im anderen Fall, wenn ich es über das Netz lade, dann wird das Ganze in einer Sandbox ausgeführt. Und auf die Weise kann ich natürlich das Ganze doch stark reduzieren von den Angriffen her. Bedeutet aber nicht, dass ich alle Angriffsmöglichkeiten damit abfangen kann. Die andere Möglichkeit ist, gerade mit den vertrauenswürdig und nicht vertrauenswürdig, da geht es ja darum, mit diesem sogenannten Signed Code. Und hier geht es also darum, rauszufinden, vertraue ich der Quelle und damit vertraue ich dem entsprechenden Programmcode und führe den aus, oder ist es so, dass ich das Ganze ablehne? Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, ich bin der und der und Sie glauben mir das und dann führen Sie den Programmcode aus, oder man macht das Ganze mit einer digitalen Unterschrift, das heißt also, wo das zu einem sogenannten Signed Code hinführt. Kurz vielleicht zur digitalen Unterschrift. Wie schaut das Ganze aus? Also hier digitale Unterschrift. Der Ausgangspunkt ist so, dass Sie hier nach dem Public Key Verfahren arbeiten. Das heißt also, Sie haben hier als Person oder als System, das ist ja egal, trifft beides zu, haben Sie zwei Schlüssel. Den sogenannten privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Typischerweise ist es so, dass der private Schlüssel geheim ist. Das ist der, der bei Ihnen bleibt und den Sie nicht weitergeben. Und dagegen diesen öffentlichen Schlüssel, also diesen Public, das ist etwas, was Sie weitergeben können. Und den können Sie auch in der E-Mail verschicken. Wichtig ist das Ganze jetzt so, wenn Sie hier mit dem privaten und öffentlichen, dass Sie den einen nicht aus dem anderen generieren können. Das heißt also, dass Sie nicht hergehen können und von dem Sender S diesen Public-Schlüssel bekommen, dann daraus den privaten zu generieren. Und also für die digitale Unterschrift schaut das Ganze ja so aus. Sie nehmen hier eine die Unterschrift oder die Information über Sie persönlich oder hier über den Programmcode. Und jetzt verschlüsseln Sie das Ganze mit dem privaten Schlüssel, verschicken das Ganze zu einem Empfänger E, und der wendet jetzt hier den öffentlichen Schlüssel auf das, was er erhalten hat, nämlich das PrivM, und dann bekommt er das entsprechende M daraus. Und wenn Sie jetzt eine Nachricht verschicken, beispielsweise wenn der E an den S was schickt, dem öffentlichen kennt er ja, dann nimmt er halt so das PubN, verschickt es, und dann wendet der hier Priv Pub N an, und dann bekommt er also hier dieses N wieder raus. Das ist die Methode, wenn Sie verschlüsselt Informationen per Mail oder was verschicken. Das untere ist hier die digitale Unterschrift. Man sieht hier spielt das Verschlüsseln mit dem Öffentlichen eine Rolle, hier spielt das Verschlüsseln mit dem Privaten eine Rolle. Und jetzt, wenn man das Ganze hier sich anschaut mit dem vertrauenswürdigen Code beziehungsweise dem Signieren von Applet Code, dann geht man her, erzeugt aus dem Applet Code einen Hashcode, beispielsweise 128 oder 160 Bit, dann eine Zahl. Beispielsweise Sie gehen über den Programmcode drüber, über den Binärcode und generieren sich so eine Zahl. Und damit bekommen Sie hier einen Hashcode, eine Hashzahl. Die verschlüsseln Sie mit dem privaten Schlüssel. Den verschicken Sie jetzt zusammen mit dem Applet-Code. Das heißt also hier, was hier rüber geht, ist das hier plus Applet. Auf der anderen Seite, Empfängerseite, ist so, dass der Browser dieses Applet nimmt, generiert sich daraus wieder die Hashzahl, und in dem Sinne, die Generierung muss natürlich identisch sein. Das heißt also, es kann nicht so sein, dass der eine hier Blowfish verwendet und der andere MD5. Klar, dann kriegen Sie natürlich eine unterschiedliche Hashzahl. Und dann ist es so, dass Sie mit dem Public das Ganze entschlüsseln. Daraus bekommen Sie hier diese Hashzahl, und dann würden Sie die berechnete Hashzahl aus dem Applet-Code und die Hashzahl, die da drin ist, überprüfen, und wenn die übereinstimmen, dann stimmt das Ganze, dann passt das Ganze dazu. Und das ist genau das, was Sie natürlich hier mit diesem Signed Code machen, dass Sie hier entsprechend den Ansatz vom digitalen Unterschriften hier verwenden. Das ist etwas, was Sie typischerweise verwenden für das Versenden von Nachrichten. Sie versenden Ihren öffentlichen Schlüssel, oder der öffentliche Schlüssel kommt über ein sogenanntes Trust Center, und das Trust Center enthält den öffentlichen Schlüssel, den verwenden Sie, um eine Nachricht zu verschlüsseln und hier diese entsprechende Nachricht, verschlüsselte Nachricht, wird dann entschlüsselt. Wichtig ist so, Sie kommen nicht von Public auf Private. Also Sie können nicht hergehen so ohne weiteres und sagen, ich kenne den Öffentlichen, dann generiere ich mal den Privaten da draus, sondern das mit sehr viel Aufwand verbunden, und das geht über Primzahlen, und zwar sehr lange Primzahlen. Da wurde doch jetzt erst vor kurzem wieder eine ewig lange Primzahl gefunden. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, ich habe das irgendwo gelesen vor einer Woche oder sowas. Über 1000 Stellen, aber genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Gut, so viel zu dem Signed Code, und damit wird man diese Sicherheit an sich beenden. Punkt ist, es gibt eine Reihe von Vorlesungen hier, die sich speziell mit Sicherheitsfragen beschäftigen. Das macht die Frau Eckert bzw. ihre ganze Arbeitsgruppe, auch in Zusammenarbeit mit dieser auch Leiterin von dem Fraunhofer-Institut hier in München. Und auch Herr Bretschner macht in seinen Vorlesungen noch entsprechende Sicherheitsaspekte, aber dann so aus der Perspektive von Software Engineering und wie beispielsweise vertrauenswürdiger Programmcode auszuschauen hat und wie man den entsprechend auch erstellt. Gut, das Letzte, was wir uns im Zusammenhang mit der Vorlesung noch anschauen würden, ist so ein paar Aspekte zum Entwurf von Betriebssystemen. Und da ist es so, dass es kann man nicht sagen, dass es hier eine Vorgehensweise gibt, die definiert worden ist, wie ein Software Engineering Vorgehensmodell. Natürlich würde man hier Software Engineering Methoden verwenden, weil ein Betriebssystem ist ja ein großes Softwaresystem. Aber es gibt die Software Engineering Modelle wurden ja aufgestellt für alle Art von Softwaresystemen. Und es gibt nicht wirklich ein spezielles Vorgehen nur für Betriebssysteme, sondern man orientiert sich da sehr an die Erfahrungen von den Entwicklern oder Nutzern. Die Ziele vom Betriebssystem sind natürlich auch sehr breit gefächert, weil Sie können natürlich sagen, Sie können welche haben für Großrechner, das heißt also, oder für die High-Performance-Rechner, wie es drüben im LAZ stehen, die ja im Grunde genommen dann Parallelrechner sind. Aber Sie könnten hier Serversysteme natürlich mit Betriebssystem ausstatten, Laptops, Smartphones, eingebettete Systeme. Und da muss man sich natürlich sagen, die Zielsetzungen sind ja oft sehr unterschiedlich. Und beispielsweise, wenn Sie an Smartphones denken, versuchen Sie mit dem Betriebssystem zu erreichen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird und Power. Weil Sie wollen ja nicht, dass Ihr Smartphone ständig nachgeladen werden muss nach ein paar Stunden und dann ist der Saft weg. Eingebettete Systeme, es gilt dasselbe, aber unter Umständen vielleicht ist die Energieverbrauch nicht ganz so kritisch, aber es kann sein, dass hier das Ganze eine Rolle spielt, beispielsweise, dass es einen möglichst kleinen Footprint hat. Das heißt, dass es möglichst wenig Speicher benötigt, weil nämlich, wenn das Ganze unter Umständen 100K mehr Speicher benötigt, dann müssen Sie möglicherweise Millionen von Fahrzeugen diese 100K additiv hinzufügen, was natürlich eine Kostenfrage ist. Das andere, was auch eine Rolle spielt, wenn Sie so eingebettete Systeme haben, wie man dann nachher noch sehen würde mit dem SensorNet, da sind ja auch kleine Betriebssysteme drin, die Sie zum Teil in der Antarktis platzieren. Das heißt, also die Temperatur Unempfindlichkeit spielt hier auch eine Rolle, dass das dann korrekt funktioniert. Und man hat also wirklich eine sehr breite Fächerung und kann nicht so ohne weiteres ein Betriebssystem realisieren und sagen, naja, das nehme ich jetzt für alles her. Was sind denn so Hauptaspekte, die hier eine Rolle spielen? Das sind einmal so das Ganze zurückführen auf so vier Hauptaspekte, nämlich Abstraktion, Bereitstellen einfacher Operationen, Sicherstellen der Abgrenzung und Verwalten der Hardware. Bei den Abstraktionen, da hat man natürlich Thread, Prozess, Datei, aber es gibt noch weitere, natürlich so Semaphor. Das heißt, zur zur Synchronisation, dann aber auch, wie schaut das Speichermodell aus? Und zwar also hier virtuell und physisch, aber auch, wie schauen beispielsweise dieses Ausgabemodell aus? Das sind so, wo man sich so Abstraktionen überlegt. Das andere ist so mit den einfachen Operationen. Die Zielsetzung, die man natürlich hier hat, was kann ich möglicherweise simple Operationen definieren, wie ja read, write wäre so eine simple Operation. Jetzt hat man natürlich unterschiedliche Nutzungen. Ich kann eine Datei lesen, kann von der Tastatur lesen, kann von der Maus lesen, kann von der Festplatte lesen. Jetzt könnte man natürlich hergehen und könnte sagen, na ja, für alle Typen habe ich separate Operationen und die dann spezifisch für diese Art von Datenstruktur relevant ist. Man könnte aber auch hergehen und sagen, na ja, wir machen alles über diese primitiven Operationen, read und write, und versuchen auf diese Weise die Komplexität zu reduzieren. Und das ist genau das, was man ja schon gesehen hat bei Unix, dass beispielsweise auch Ausgabegeräte behandelt werden wie Dateien. Und dann verwende ich entsprechende Operationen wie open, close, read, write, lseek, um irgendwo mich hinzuplatzieren. Und auf diese Weise habe ich wenige einfache Operationen, die aber eine vielfache Anwendung haben. Und angesprochen wird das Ganze natürlich hier über Systemaufrufe. Dann Sicherstellung der Abgrenzung, das ist ja auch ein wichtiger Punkt und erfordert einen gewissen Kompromiss. Und zwar, Sie haben natürlich hier, wo Sie Benutzer bzw. Prozesse abgrenzen, auf der anderen Seite haben Sie die Situation, Daten und Ressourcen gemeinsam nutzen. Und weil Sie können die Abgrenzung natürlich so machen, dass Sie wirklich rundherum wie bei einer Sandbox eine Box drumherum machen und dann kommt keiner mehr hin. Dann schaut es aber natürlich schlecht aus bezüglich der gemeinsamen Nutzung von Daten und Ressourcen. Und man muss also hier auf der einen Seite, ja, man braucht hier sowas wie flexibler Schutzmechanismus. Und wenn man sich das Ganze anschaut mit dem Adressraum, dann ist natürlich so, dass die Prozesse ihren eigenen Adressraum haben, aber in den hinteren Teilbereich wird das Betriebssystem eingeblendet und über diesen Teil kann natürlich auch ein Datenaustausch zwischen Prozessen stattfinden, wenn das über Arbeitsspeicher funktioniert. Natürlich könnte ich entsprechend über eine Datei Daten austauschen, aber ich kann natürlich auch über den Adressraum, über diesen geschützten Bereich, über das Betriebssystem, und das ist genau, was mit Interprozesskommunikation hier passiert, dass ich da entsprechende Nachrichten oder Daten austauschen kann. Aber die Applikation kommt hier in diesen Teil ihres eigenen Adressraums nicht hin und kann da nichts verändern. Und das Letzte ist natürlich auch so, oder das Zentrale, dass hier ein Nutzer bzw. ein System nur autorisierte Daten oder Operationen auf autorisierten Daten ausführen können. Also hier Nutzer darf nur autorisierte Operationen auf autorisierten Daten ausführen. Und das ist ja der Aspekt, der mit der Sicherheit von Rechensystemen ja zu tun hat. Verwalten von der Hardware ist auch ein Punkt, die entsprechenden Aspekte wie die Sensoren, die Festplatte und so weiter halt zu verwalten. Wir können uns mal so ein paar Hauptprobleme anschauen, die aufgetreten sind. Und die Hardware wird ja auch kontinuierlich verbessert. Die CPUs werden schneller und die Speicher werden größer. Wenn man das Betriebssystem anschaut, ja, ist es nicht so, dass man also sagen kann, die Betriebssysteme sind immer zuverlässiger geworden. Sondern die Zuverlässigkeit hält sich schon in gewisser Weise in Grenzen und hat natürlich auch damit zu tun, dass sie immer wieder neue Funktionen hinzufügen und die damit immer wieder neue Funktions- oder Fehlerquellen natürlich repräsentieren. Und wenn man das Ganze hier mal anschaut, bei der Komplexität, das Wachstum, wenn man hier Windows 2000 hernimmt, also hier Windows 2000, das liegt ja jetzt schon ganz schön lange zurück, da habe ich 29 Millionen Codezeilen. Dann, und damals 1400, also da habe ich die Statistik, da waren 1400 Entwickler beteiligt. Also eine ganze Menge. Und da heißt es natürlich schon irgendwie koordinieren, dass da was Vernünftiges oder Lauffähiges rauskommt. XP, wenn Sie sich anschauen, da ist das Ganze auf 40 Millionen gewachsen. Das heißt, da ist eine ganze Menge an zusätzlichen Funktionalität hinzugekommen. Wenn Sie Vista anschauen, dann sind 50 Millionen Codezeilen draus geworden. Jetzt kann man natürlich anschauen, wie schaut es bei Windows 7 aus? Was würden Sie da jetzt schätzen? Schätzt da einer? Stimmt nicht, sondern da gibt's weniger. Man hat nämlich gemerkt, dass je mehr Programmcode das man hat, desto mehr Fehlerquellen hat man und produziert man. Und man hat sich dann überlegt, man sollte doch überlegen, kann ich unter Umständen vielleicht dieselbe oder mehr Funktionalität mit weniger Programmcode realisieren? Und Windows 7 kann, wie man das ja weiß, ja doch etwas mehr als Vista, war auch weniger fehleranfällig als Vista. Und bei Windows 10 muss ich gestehen, da weiß ich es nicht. Das wird zwar jeder dazu verleitet, das auf seinem Rechner zu installieren, der Windows drauf hat. Ständig gibt's kostenlos Windows 10. Und weiß ich aber jetzt nicht, wie da der Umfang entsprechend ist. Das andere ist so, man hat hier Parallelität und zum Beispiel mit den EA-Geräten, die man ja möglichst parallel versucht zu nutzen. Und zwar die Zielsetzung ist ja, möglichst alles, was zum Rechensystem gehört, parallel zu nutzen, damit es nicht leer steht. Und damit habe ich natürlich hier Race Conditions und habe auch die Situation, wenn ich das inkorrekt programmiere, dass ich hier Verklemmungen produziere. Die müssen mit feindlichen Benutzern umgehen. Klar, das habe ich schon vorher gesagt, ein Kompromiss zwischen Abgrenzung und gemeinsamer Nutzung von Daten und Ressourcen. Dann habe ich die Situation, Betriebssysteme existieren eine lange Zeit. Jetzt, wenn man Unix anschaut, das wurde in den 70er Jahren, und zwar 1970er Jahren, und Windows entstand ja in den 1980er Jahren. Dann Apple entstand ursprünglich das Mac-Betriebssystem in den 80er Jahren. Aber dann gab es ja einen massiven Wechsel in den 90er Jahren, als die Migration von einem komplett von dem ursprünglichen Mac-Betriebssystem zu dem kompletten neuen Mac-Betriebssystem stattfand, das ja auf Linux-Basis oder Linux-Ansätze nutzt. Und jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, wo das ursprünglich herkam. War's. Aber welche Firma hat da Jobs gehabt, die damals das Betriebssystem gemacht hat? Pixar, und da gab es aber nur, glaube ich, Pixar war, glaube ich, der Spielberg, oder? Aber da gab es noch irgendwie eine andere Firma. Also nachdem der Jobs aus Apple raus gepusht worden ist, hat er eine Firma gegründet. Bitte? Next, genau. Das war's. Und das ist genau die Grundlage für das neue oder für das aktuelle Mac-Betriebssystem. Und das alte, das in den 80er Jahren entwickelt worden ist, das findet man ja so, zwar jetzt halt von dem ganzen UI und so weiter, das haben sie sowieso bei Next ja nachgebildet, und weil klar, dass Steve Jobs ja vorbelastet war von der ganzen Apple-Entwicklung, aber da gab es einen radikalen Wechsel. Aber bei Windows, da gab es nie so den radikalen Wechsel, sondern es war immer so, dass man diese alten Sachen mit hergeschleppt hat. Und man hat zwar versucht, das neu aufzuziehen, aber man musste natürlich immer so backward compatible sein. Und das ist so, dass da immer ein Problem besteht, nämlich Sachen besser und vielleicht weniger komplex und weniger fehleranfällig zu realisieren. Also das ist immer so ein Trade-off mit rückwärtskompatibel und wirklich einen innovativen neuen Ansatz. Dann wissen Sie oft nicht, wie Ihr System benutzt wird, und die Unix-Betriebssysteme wurde ja früher für Minicomputer entwickelt. Und wo wurde es dann sehr häufig eingesetzt? Serverbetriebssysteme oder dann zum Teil in High-Performance-Rechnern, dass die auf der Basis von Unix bzw. Linux realisiert werden. Und das ist natürlich etwas, was man damals nicht vorhersehen konnte, zu was man das Betriebssystem alles verwendet. Dann hier vielleicht auch noch, die existieren eine lange Zeit. Zum Beispiel, als Unix und Windows ursprünglich entwickelt worden ist, da gab es keine Threads. Da wusste man noch gar nicht, was Threads sind. Das heißt, neue Technologien, die muss man ja natürlich schauen, wie bringt man die in diese Architektur mit rein. Dann portabel für unterschiedliche Hardware, klar, die war so, dass es am Anfang, wenn man Mac-Betriebssystem ja hat, das lief ja nur auf dem Mac und war gezielt für die Mac-Umgebung realisiert. Windows und auch Unix hat man natürlich recht offen realisiert und versucht, dass das Ganze auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen auch funktioniert. Und die Kompatibilität, das ist natürlich, hängt damit zusammen, wie lange so Betriebssysteme halt existieren. Und die andere Problematik, die sich ja ergibt, die jetzt hier nicht aufgelistet ist, bei den eingebetteten Systemen, also wenn Sie so eingebettete BS für eingebettete Systeme, und da ist es jetzt so, wenn Sie dran denken, zum Beispiel ein Fahrzeug, also ein Auto, dann existiert es ja sehr lange. Und Sie erwarten natürlich auch entsprechend, dass das nach 10 Jahren soll das nur genauso funktionieren wie so auch, dass Sie ein paar Teile auswechseln, wie Bremsbeläge etc., aber ansonsten schon. Normalerweise für so IT-Systeme, die haben typischerweise eine viel kürzere Laufzeit. Und da geht es dann natürlich schon darum, wie aktualisieren Sie das Ganze, wie spielen Sie das ein, können Sie sagen, na ja, beim nächsten Service spielen Sie das ein, aber wenn Sie dann unter Umständen neue Funktionalitäten in dem Betriebssystem mit drin haben, läuft das Ganze noch so, wie es vorher gelaufen ist, oder funktioniert es nicht mehr so und Ihr Fahrzeug macht dann ganz oder zeigt dann ein ganz interessantes Verhalten, das Sie nicht so erwartet haben. Also da gibt es schon eine Reihe von Problemen, die damit verbunden sind. Ein wichtiger Aspekt sind hier diese Schnittstellen, und zwar das Betriebssystem hat ja eine Reihe von Diensten, die es über Schnittstellen bereitstellt. Und jetzt geht es natürlich die Idee, wie stelle ich jetzt halt diese Schnittstellen bereit? Und so der Punkt ist natürlich hier zu sagen, einfach, das soll eine einfache Schnittstelle sein. Jetzt gibt es hier eine Aussage von irgendjemandem, weiß ich jetzt nicht mehr von wem das ist, und zwar, die Perfektion ist nicht erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr entfernen kann. Das heißt also, das ist gerade so das Umgekehrte. Also hier Perfektion nicht erreicht, oder wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern nichts mehr wegnehmen kann. Das heißt, dass man beschränkt sich auf alle notwendigen Dienste. Und jeder Dienst sollte halt, und das ist genau das, was hier mit der Vollständigkeit auch dann zu sehen ist. Was man benötigt und nicht mehr, und ein Minimum an Mechanismen. Und das ist natürlich genauso, wenn Sie dran denken, an Read und Write, wenn Sie die jetzt sich überlegen, sind ja Mechanismen, um für Operationen lesen und Operationen schreiben. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe einen separaten Mechanismus für Dateien, ich habe einen separaten Mechanismus für eine Ausgabe, ich habe einen separaten Mechanismus für was weiß ich. Aber ich lese und schreibe. Oder man kann sagen, na ja, ich habe einen allgemeinen Dienst, den mich Mechanismus für Lesen und Schreiben, den ich über die Schnittstelle anbiete. Und dann ist es so, dass es abhängig davon auf verschiedene Operationen beim Gerät abgebildet wird. Und nach außen hin präsentiere ich nur die beiden Mechanismen Lesen und Schreiben. Und nicht mehr jetzt hat Lesen A, Lesen B, Lesen C, Lesen D, was natürlich dann auch wieder zu einem Fehler führen kann. Die Effizienz hier, es soll intuitiv klar sein, dass es halt nicht, also klar, wenn Sie denken an Read oder wenn Sie an Write denken, dann soll es irgendwie klar sein, ob das eine mehr und das andere weniger benutzt. Wenn Sie an Rate denken, klar kann es sein, wenn Sie eine Redundanz haben, dass das Lesen unter Umständen länger dauert, das Schreiben länger dauert, als wie das Lesen. Die Nutzergruppen, Endbenutzer, die arbeiten mit grafischen Oberflächen. Programmierer nutzen die Systemschnittstelle für Applikationen, also hier Applikationen von Applikationen. Und da meine ich jetzt nicht das Betriebssystem. Die nutzen die Systemaufrufschnittstelle oder SysAdmin, der versucht, also das Betriebssystem zu verwalten. Jetzt gibt es hier, genau, da kann man ein bisschen was machen, die so verschiedene Ansätze, so Paradigmen, die algorithmischen, ereignisbasierten Datenparadigma und dann wie die Systemaufrufschnittstelle realisiert werden kann. Und die ersten beiden gehören zur Ausführung und zwar hier geht es darum, wie werden die Dienste aufgerufen? Und Daten, das ist natürlich additiv. Das heißt also hier, die beiden kann man hier als alternativ sich anschauen. Dagegen hier das Ausführungsparadigma und das Datenparadigma, das sind natürlich Sachen, die sich gegenseitig ergänzen. Die sind nicht alternativ zu sehen. Ausführungsparadigma für den algorithmischen Ansatz ist so, dass Sie hierher gehen und haben also hier die Basislogik im Programmcode und haben gelegentliche Systemaufrufe für Benutzereingaben, für Betriebssystemdienste aus dem Dateiverzeichnis und so weiter. Wenn ich mal jetzt die Applikation anschaue und sage hier, das ist meine User-Applikation, dann habe ich hier ja so Systemaufrufe, also hier festgelegte Funktionen, die ich über solche Systemaufrufe aufrufe. Das heißt, es ist einfach so ein algorithmischer Ablauf und dementsprechend, wenn irgendwas gemacht worden ist, brauche ich unter Umständen einen Systemdienst und dann rufe ich den auf. Aber das ist so der algorithmische Ablauf. Und das Ganze sieht etwas anders aus, wenn Sie den Ereignisbasierten anschauen. Da ist es so, wir haben hier wieder unsere Main ist wieder unsere Applikation. Also hier unsere User-Applikation. Und die wartet aber jetzt in so einer Endlosschleife und wartet also entsprechend auf Ereignisse, die stattfinden. Und je nachdem, welches Ereignis eintrifft, wird vielleicht ein entsprechender Systemdienst in Anspruch genommen. Und Ereignisse können Tastendruck, Mausbewegung, aber auch Rückmeldungen von Geräten können also oder auch von Sensoren. Das heißt, man hat eine ganze Menge von Ereignissen und hier kann man also sagen, hier wartet auf Ereignisse. In dem Sinne ist die Applikation reaktiv. Ich warte einfach. Und diese Art von ereignisbasierten Ansatz, das ist typischerweise, wie Sie das bei Windows oder Window Management Systemen oder UI Systemen sehen, ob das jetzt in der Linux Umgebung ist oder ob das in der Windows Umgebung ist, sondern da wartet im Grunde genommen das Window Management System auf Ereignisse, die irgendwie entweder durch den Bildschirm beziehungsweise Tastatur oder Mausbewegung stattfinden oder auf Ereignisse, die in der Applikation stattfinden. Das sind gerade so zwei so unterschiedliche Ansätze, die hier eine Rolle spielen. Dann haben wir hier noch das Datenparadigma. Da ist es so, wie werden an sich so Systemstrukturen oder Datenstrukturen repräsentiert. Und ich habe schon ja gesagt, in Unix versucht man alles auf eine Datei abzubilden. Man sagt also hier Dateien, IA-Geräte, Pipes sind alles, werden alle gleich behandelt. Und der Zugriff erfolgt dann entsprechend über Dateioperationen und dann natürlich auch hier mit Read, Write. Und da gibt es natürlich dann bestimmte Operationen, beispielsweise auf manche Geräte, wie jetzt ein Scanner, der erlaubt natürlich keine Schreiboperation, sondern der hat halt dann nur eine Leseoperation. Ab Windows 2000 ging man den Weg, bei Windows alles als Objekt zu betrachten und hat dann die entsprechenden Objektoperationen, die darauf dann anwendbar sind. Also hier, man hat eine ganz einheitliche Datenparadigma und nicht unterschiedliche. Das Letzte, was ich jetzt hier noch oder heute noch kurz ansprechen möchte, ist die Systemaufrufschnittstelle. Da ist es so, da könnten Sie ja jetzt sich überlegen, ich habe ja Leseoperationen und da könnte also einen Systemaufruf für Read File, für Read Process, für Read TTY, für Read was weiß ich nicht alles. Und das würde bedeuten, für jede Variante einen eigenen Systemaufruf. Das ist jetzt etwas, was man bei Unix nicht gemacht hat, sondern es gibt nur den Systemaufruf Read mit entsprechenden Parametern und die restlichen Varianten realisiert man über entsprechende Bibliotheksfunktionen, über die C-Library, die sie dann zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, vom Programm aus können Sie hier die entsprechenden Library-Funktionen verwenden, die aber dann abgebildet werden, jeweils immer auf den Read-Systemaufruf. Und damit hat man eine kleine Liste von Systemfunktionen. Unix ist ein Beispiel der Trennung von Systemfunktionen und Bibliotheksfunktionen, hat damit relativ wenig Systemaufrufe, aber viele Bibliotheksfunktionen. Wenn Sie die Windows-App hier anschauen, dann haben Sie hier ja mehr als 13.000 Systemaufrufe. Das ist natürlich eine ganz unüberschaubare Menge an Systemaufrufen und damit auch eine gute Fehlerquelle. Da gibt es keine Trennung von Bibliotheksfunktion und Systemfunktion. Und das heißt natürlich auch, wenn Sie im Betriebssystem was modifizieren, dass Sie dann immer genau schauen müssen, welchen Einfluss hat das Ganze auf meine Systemschnittstelle, wenn ich im Betriebssystem was ändere. Im anderen Fall kann es natürlich sein, dass ich hier sage, in meinem Systemaufruf habe ich wohl definiert die Bibliotheksfunktionen, wo ich genau weiß, wo entsprechende Änderungen sind. Und wenn die Bibliotheksfunktionen unverändert bleiben, dann oder die Aufrufe von der Schnittstelle unverändert, dann brauche ich nicht in die Applikation rein, sondern ich mache das an wohl definierten Stellen, wo ich die Änderungen durchführe. Gut, damit würden wir an der Stelle stoppen und wir sehen uns am kommenden Mittwoch noch für die restlichen Punkte hier unten und dann wird man das Ganze haben. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Wiederschauen.